Das Lied hat mich total erinnert an meine Zeit 1997, als ich das erste Mal in meinem Leben christliche Lieder gesungen habe. Das war wirklich eines der ersten Lieder, was ich da gelernt habe. Und ich war damals auch das erste Mal, dass ich überhaupt gebetet habe. Und es war in einem Bibelkreis mit der Silke zusammen. Das war total schön, dich da vorhin auch zu sehen. Das war eine besondere Zeit damals für mich, weil ich komme eigentlich aus einem atheistischen Elternhaus und meine Eltern haben mir nie was von Gott oder so erzählt. Und das ist immer schön, sich an diese Zeit zurückzuerinnern, wie man da Jesus kennenlernen konnte. So, vielleicht fragt ihr euch, was macht denn der jetzt hier schon wieder in Hamburg? Ich bin eigentlich hier beruflich. Ich habe am Montag und Dienstag bin ich auf einer Bankentagung zum Thema Risikomanagement. Ich bin beruflich Risikokontroller und bin dort auf dieser Tagung hier eingeladen, da zu reden. Und wir haben das verbunden, denn auch gleich mit einem Ausflug, den wir von unserem Berliner Leitungsteam gemacht haben, sind wir im Norden von Berlin für ein paar Tage, haben uns zurückgezogen, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was so im letzten Jahr geschehen ist. Und deswegen haben wir den Scott auch noch mitgebracht, der in Berlin als Pastor arbeitet, der noch nie in Hamburg war, und haben wir gedacht, verbinden wir das gleich. Auf unserem Ausflug da geht es immer viel so um Balance, ne? Also uns ist sehr wichtig, da einen Ausgleich zu haben. Im letzten Jahr war so das große Thema, wie finden wir so diese Balance zwischen Mission, also Menschen von Gott zu erzählen, als Gemeinde auch nach außen orientiert zu sein, und dieser innerlichen Reife, die so wichtig ist, dass Geschwister wirklich mehr wie Jesus werden, dass sie mehr zunehmen an Weisheit, an Fundament und dass diese beiden Dinge wirklich in einem gesunden Gleichgewicht zueinander sind. Und diesmal hatten wir das Thema, das Gleichgewicht Leitung und Management. Also vielleicht, mir ging es zumindest so, ich wusste gar nicht so richtig, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Leitung und Management. Und ich habe gelernt, so Leitung ist mehr so dieser Blick nach vorne. Also dass man so wirklich mal guckt, Mensch, wo möchte ich eigentlich mit meinem eigenen Leben in 2, 3 oder 5 Jahren sein? Aber auch als ganze Gemeinde, wo möchte man sich hinentwickeln, wo soll es hingehen? Und da habe ich ja gehört, dass da heute Nachmittag ein ganz wichtiger Schritt ansteht für die nächsten Jahre. Auch habe ich mich sehr gefreut, dass das auch an diesem Sonntag zusammenfällt. Und Management ist mehr so das Operative. Also wenn man so wirklich so zum Beispiel sowas plant, wie ich habe Holgers E-Mail gelesen, was hier demnächst alles passiert, ein Agape-Frühstück, irgendwie eine Vortragsserie mit Christian Reinhardt und dann noch mit David Schäfer noch eine Serie. Sowas alles zu planen und zu durchdenken für die Gemeinde, was sind so die konkreten Schritte, das ist so Management. Oder wenn man als Mutter einfach so den Tag durchgeht. Warum erzähle ich das überhaupt? Ich glaube, das ist, also für uns als Leitungsteam in Berlin war das ganz wichtig, so das auch so ein bisschen zu differenzieren, dass es beides braucht in der Gemeinde. Man kann nicht nur immer so von einem Schritt zum nächsten gucken, sondern man muss eben auch diesen Weitblick haben. Aber wenn man nur in den Wolken schwebt, dann passiert auch nichts, ne? Also so immer diese Balance zwischen beiden zu finden. Das war für uns so das Thema. Ist auch immer ein bisschen schwer für mich, wenn ich hier bin, so, was soll ich hier in Hamburg predigen? Ich habe natürlich viel darüber gebetet und habe einmal auch den Holger gefragt, aber der meinte, ach Norman, du machst es schon. Und ich war okay. Ich habe mich dann dafür entschieden, über die Fußwaschung heute zu reden, weil ich finde, es ist eine der schönsten Stellen, darüber zu dienen, also zu geben, aber auch darüber zu empfangen. Da werdet ihr gleich merken, was ich darunter verstehe. Aber diese beiden Themen werden so die beiden Punkte meiner Predigt bilden: geben und nehmen. Und wir fangen erstmal mit dem Nehmen an. Weil das Nehmen ist manchmal schwieriger als das Geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es manchmal schwieriger, ein Geschenk anzunehmen, als wenn ich selber irgendwas Tolles habe, was ich jemandem schenken kann. Und es ist auch so, ich persönlich bin auch gar nicht so ein Fan von Geschenken. Also für mich ist es so, wenn jemand mir seine Liebe ausdrücken will, dann ist es eigentlich viel mehr, dass er mich irgendwie praktisch unterstützt. Also dass er irgendwas für mich macht oder dass wir eine gute Zeit haben, ein gutes Gespräch haben. Das ist so meine Liebessprache. Und auch mit Gott gegenüber geht mir das so. Also ich würde eigentlich viel lieber, wenn ich die Wahl hätte, würde ich viel lieber ein 100% rechtschaffendes Leben führen, wo ich die Gnade gar nicht nötig habe. Das wäre mir persönlich viel lieber, als immer wieder auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Das ist irgendwie, ist das schwerer, manchmal die Gnade anzunehmen als die andere Seite. So, aber lasst uns nochmal einsteigen, Johannes 13. Vielen Dank, Katja, dass du es schon gelesen hast. Aber ich würde uns gerne hier noch ein paar Details aufmerksam machen. Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Es ist der Abend vor dem Rüsttag. Und der Rüsttag ist der Zurüstungstag vor dem Passafest. Also vermutlich, vielleicht war es ein Donnerstagabend. Und alle waren irgendwo froh, dieses Obergemach gefunden zu haben. Ne, die Jünger, die hatten wahrscheinlich eine anstrengende Woche hinter sich. Jesus hat nur gesagt, ja, geht mal in die Stadt und da findet er dann diesen Esel und dann werden wir da dieses Abendmahl feiern. Also alle waren irgendwie froh, endlich da so zu liegen. Hat man ja damals so im Liegen gegessen, ne, und das Abendmahl zu essen. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass eine bestimmte Spannung in der Luft lag. Dass es nicht so wie jedes Passafest davor war, weil Jesus hat ein paar Ankündigungen gemacht. Er hat da gesagt, ich gehe nach Jerusalem und ich werde sterben. Und vielleicht war eine Spannung in der Luft und jeder hat so ein bisschen gespürt, irgendwas ist diesmal anders. Irgendwas ist anders. Vielleicht haben einige Jünger auch den Moment einfach genossen. Also ich könnte mir so vorstellen, so Johannes, der heißt ja, dass er an der Brust von Jesus gelegen hat, ne? Dass er das so richtig genossen hat, da nochmal so richtig nah bei Jesus zu sein. Petrus hat vielleicht das Essen genossen, ja, der hat sich's gut schmecken lassen. Und andere waren vielleicht sehr in ihren Gedanken. Also wenn ich mir so zum Beispiel vorstelle, Simon, der Zelot, ne, ist ja einer von denen gewesen, die, also bevor er Christ geworden ist, die so mit Eifer und eigentlich auch mit Waffengewalt die Römer aus Israel rausschmeißen wollten. Und einer von denen hat sich Jesus ja auch in seine Jüngerschar dazugerufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der an diesem Abend auch so ein bisschen gedacht hat, Mensch, jetzt ist es vielleicht endlich soweit. Jetzt passiert endlich der Tag, wo unser Messias sich offenbart und endlich kriegen wir hier wieder ein freies Israel. Jemand anders hat auch gegrübelt. Judas Iskariot, da werden wir nachher noch mehr von lesen. Aber er war auch in seinen Gedanken versunken. Und man weiß es natürlich nicht, über was er wirklich nachgedacht hat, was ihn dazu bewogen hat, letztlich diese Entscheidung auch zu treffen, Jesus zu verraten. Aber vielleicht gingen die Gedanken auch ganz harmlos los bei Judas. Vielleicht hat er am Anfang auch gedacht, Mensch, es wäre doch schön, wenn Jesus jetzt endlich sich offenbaren würde, allen, und seine Macht zeigen würde, die er uns gezeigt hat, als er den See gestillt hat, die er uns gezeigt hat, als er Wasser in Wein gemacht hat. Und jetzt soll er doch endlich auch den Römern seine Macht zeigen. Wenn er sogar Naturgewalten besiegen kann, dann kann er doch auch die Römer endlich rausschmeißen aus Israel. Vielleicht war Judas Iskariot einfach ungeduldig und wollte das einfach erzwingen, dass Jesus endlich seine Macht allen zeigt. Aber was auch immer seine Gedanken waren, sie sind gekreist und sie sind immer finsterer geworden. Und Jesus hat auch Gedanken gehabt. Und die stehen tatsächlich hier. Also ich finde es interessant, dass es hier heißt, aber Jesus erkannte, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Also zumindest hat Luther das hier so übersetzt. Also es scheint, dass er in diesem Moment erkannt hat, jetzt ist es wirklich soweit. Das ist meine letzte Nacht mit meinen Jüngern. Der letzte Abend. Das letzte Abendmahl, was wir zusammen feiern werden, jetzt hier. Er hat es erkannt. Vielleicht hat er auch Gedanken gehabt. Kann ich diesen Jungs vertrauen? Die sind noch so jung. Vielleicht, man weiß nicht, wie alt sie waren, aber es gibt Schätzungen, dass einige vielleicht erst 17, 18 Jahre alt waren. Man weiß es nicht wirklich, wie alt sie waren, aber sie waren noch jung. Sie waren noch nicht erfahren. Sie hatten gerade mal 3 Jahre mit Jesus verbracht. 3 Jahre ist nicht viel. Holger ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre in Hamburg. Das ist wie im Flug, die Zeit. Mir kommt es vor, als wenn er gestern mir gesagt hat, du Norman, wir gehen nach Hamburg. 3 Jahre gehen schnell vorbei. Vielleicht hat Jesus sich so gefühlt, Mensch, waren die 3 Jahre wirklich ausreichend, dass sie verstanden haben, was mir wirklich wichtig ist. Und vielleicht ist sein Blick sogar auf Judas gefallen. Und der hat gesehen, Mensch, da, oh, weiß nicht, ob er, wie es mit ihm weitergehen wird. Später heißt es ja sogar, Jesus hat erkannt, was dann die Gedanken von Judas sind. Und vielleicht hat er auch Enttäuschung gespürt. Mensch, die haben doch eigentlich gesehen, was ich für Wunder, er hat doch gesehen, was ich für Wunder gemacht habe, warum verrät er mich denn jetzt? Und dann entscheidet sich Jesus zu was ganz Besonderem. Wir lesen mal weiter im Vers 2. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, stand formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm seinen Schurz und umgürtete sich. Judas, seine Gedanken sind am finstersten Punkt angekommen, so dass der Teufel ihm jetzt wirklich ins Ohr flüstern kann: Verrate Jesus. Und Jesus kommt auf einmal endlich an einen Punkt, wo er wirklich so, also es heißt hier, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat. Also es scheint für mich so, dass ihm auch in diesem Moment wieder klar geworden ist: Mensch, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich müsste mich morgen nicht kreuzigen lassen. Ich muss das nicht machen. Ich kann 12 Legionen Engel rufen und die ganze Sache ist vorbei. Ich bin sicher, dass Jesus auch diese Gedanken hatte. Einfach schon, weil ich Satan auch kenne. Und ich weiß, wie Satan auch Jesus versucht hat. Denn davon lesen wir ja auch in der Bibel. Und ich glaube, auch in dieser Nacht waren da Gedanken. Hat sich das gelohnt? Kann ich wirklich vertrauen? Und er versteht jetzt hier auf einmal: Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich kann alles machen. Und was macht Gott? Gott wendet sich dem Schmutzigsten zu und einer Aufgabe, die vielleicht niemand sonst gemacht hätte unter den Jüngern. Er fängt an, die Füße von seinen Jüngern zu waschen. Das ist Jesus, seine Reaktion darauf, alle Macht zu haben. Wie ist es denn bei uns Menschen? Ist Macht oft so gefährlich? Ne? Jemand kommt in eine Machtposition, man sagt ja sogar, Macht verdirbt den Charakter oder so. Aber Jesus ist es anders. Jesus hat alle Macht und im Gegenteil, sein Charakter wird sogar noch reiner. Er wendet sich dem, der zu Füße zu waschen. Füße, schmutzige, schweißige, stinkende Füße zu waschen. Das macht er in dem Moment, als dieser Gedanke hochkommt: Ich habe alle Macht, Füße waschen. Das finde ich so, das bewegt mich einfach so an Jesus. Und das gibt mir einfach auch Vertrauen. Wir haben auch auf unserem Retreat, also auf unserer Freizeit, haben wir darüber gesprochen, Älteste in Berlin einzusetzen. Das ist für uns ein großes Thema: Wer sollte Ältester sein? Und da sind natürlich dann auch immer Fragen damit verbunden: Jemand hat denn Macht? Ne? Aber in Jesus und in seiner Gemeinde bedeutet Macht dienen. Und deswegen ist Diakon ist eigentlich nichts weiter als ein Diener. Und eigentlich, was ihr heute macht, wenn ihr die drei einsetzen werdet, macht eigentlich nichts, als zu bestätigen, was die drei ohnehin schon machen. Sie dienen in der Gemeinde. Und ich bin mir ganz sicher, so wie ich sie kenne, sie werden das auch weiter machen und dann eher noch mehr die Füße waschen. Noch ein anderer Punkt. Was passiert mit den Jüngern? Ich lese mal noch weiter. Jesus will ihnen also die Füße waschen. Vers 5. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Der sprach: Herr, sollst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, dann nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Ich kann mich so mit Petrus identifizieren. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Stell vor, Jesus wäre heute hier. Der würde jetzt hier sitzen, erste Reihe, letzte Reihe, wo auch immer. Und auf einmal nimmt er sich eine Schale und geht wirklich rum und will hier, ne, Bettina, dir die Füße waschen. Und man wäre doch so: Oh, nee, will ich eigentlich nicht. Ne? Man würde sich so, vielleicht gibt es auch, man würde sich so ein bisschen so: Ah, nee. Ne? Also man will das eigentlich gar nicht annehmen, diesen Dienst. Das ist schwer, so sich von Gott dienen zu lassen. Und so ist es so, wie ich eingangs schon erzählt hatte, mit der Gnade generell. Wir tun uns manchmal so schwer, die Gnade anzunehmen. Gerade, wenn wir in Sünde gefallen sind. Es ist doch oft so, wenn wir es eigentlich am nötigsten haben, dass Gott da ist und uns dient und sich wieder dem Schmutzigsten in unserem Charakter oder auch in unserem Körper zuwendet, dass wir uns dann eigentlich eher zurückziehen von ihm und eigentlich eher alleine sein wollen und ihn außen vor lassen wollen. Vielleicht, weil wir uns genieren oder vielleicht auch irgendein Stolz, ich weiß nicht, was es ist. Aber das ist, was Petrus hier, ne, er wollte sich nicht die Füße waschen lassen und es ist so leicht, dass wir uns damit identifizieren können. Aber das Gegenteil könnte ja nicht der Fall sein. Wir könnten eigentlich sagen, das muss uns gar nicht unangenehm sein. Unser Gott macht das gerne. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er entscheidet sich dazu, sich unserem Schmutzigsten, unserem Dreckigsten zuzuwenden. Und es ist okay. Wir können es zulassen. Wir können sogar ihn dafür umarmen und dankbar sein, dass er so ist, wie er ist. Zum zweiten Punkt, ein Geschenk geben. Ich liebe Weihnachten, besonders, wenn ich ein schönes Geschenk zu verschenken habe. Wenn ich irgendwas weiß, dass es Katja richtig glücklich machen wird, dann kann ich es gar nicht erwarten, bis die Tage zu Weihnachten kommen. Dann bin ich jeden Tag, oh, ja, es ist noch da, bald ist es soweit. Das macht was mit mir. Und ich kann mir, also diese Stelle, wo es in der Apostelgeschichte 20,35 heißt, unser Herr hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Es steckt so eine tiefe Wahrheit drin. Ich habe noch nie einen Christen in einer Gemeinde erlebt in Berlin, der glücklich war, wenn er nicht in irgendeiner Form sich einbringen konnte. Die Geschwister, die sich so zurückziehen und sagen, nee, ich kann nichts, ich habe nichts, ich weiß nichts, die sind meistens nicht glücklich. Und das ist auch nicht Gottes Perspektive. Gott hat immer die Perspektive, dass jeder was zu geben hat, dass wir ein Leib sind. Und einer ist, was weiß ich, der Arm, der Finger, einer ist der Fingernagel oder was auch immer, und einer ist das Haar. Irgendwas hat jeder, irgendeine Aufgabe hat jeder. Und wenn man sich dieser Aufgabe nicht bewusst ist und die nicht einbringt, dann wird man auch nicht glücklich in seinem eigenen Leben. Ihr als Gemeinde gebt schon so viel. Alleine schon, dass du Teil von so einer Gemeinschaft geworden bist, hast du dich entschieden zu geben. Du hast dich entschieden zu vertrauen, wo du nicht sicher sein kannst, wie wird es für mich sein, in dieser Gemeinde zu sein. Du hast dich bestimmt schon mehrere Male entschlossen zu vergeben, obwohl du es nicht hättest müssen. Damit auch jedes Mal, wenn du vergibst, gibst du etwas. Vergeben, steckt das Geben ja sogar mit drin. Oder eben zu vertrauen. Wie heute, wenn die Diakone ernannt werden. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich in der Gemeinde wäre, ich würde mich auch so fühlen, Mensch, die sind noch so jung, genau wie Jesus mit seinen Jüngern gefühlt hat. Die sind noch so jung, Holger ist erst 3 Jahre hier in Hamburg, wer weiß, was der hier machen wird, wenn er Diakon ist. Stellt die ganze Gemeinde auf den Kopf. Und natürlich, wir wissen alle, wenn es hier heißt, dass Jesus sie geliebt hat, natürlich in dieser Liebe steckt auch immer dieses, die Liebe glaubt alles, ne? Also die Liebe vertraut, das steckt da irgendwo mit drin. Wenn wir einander lieben, wollen wir auch einander vertrauen. Das wissen wir irgendwo alle, dass das richtig ist. Aber wie man es dann praktisch umsetzt, ist manchmal herausfordernd. Und dann braucht es immer wieder diese Entscheidung, Mensch, nee, ich entscheide mich jetzt dafür. Oder was zum Beispiel, was wir in Berlin auch im letzten Jahr ganz intensiv praktiziert haben, ist so ehrliche Kommunikation. Also wir haben das so unter diesem Begriff Erna zusammengefasst. Erna kommt, vielleicht kennen einige von euch noch das Lied, deswegen ließ sich das gut merken. Erna steht für Ehrlichkeit. Also dass wir versuchen, einander wirklich immer ehrlich gegenüberzutreten. Auch wenn es schwer ist. Manchmal ist es schwieriger, ehrlich zu sein, als zu vergeben. Na, weil man einfach Angst vor den Konflikten hat. Das ist ganz normal. Niemand will sich gern streiten. Niemand will gern diese Emotionen abbekommen, wenn der andere nicht einverstanden ist mit unserer eigenen Sichtweise. Da hat niemand Lust drauf. Und das kostet so viel Kraft. Und manchmal hat man die Kraft auch gar nicht. Na, und dann ist es so schwer, ehrlich zu sein. Aber wenn wir eine liebevolle Gemeinschaft haben wollen, dann gehört es auch mit dazu, diese Ehrlichkeitsgedanke. Und das ist E bei Erna. Das R war Respekt. Ne, dass wir, egal wie wir reden miteinander, voller Respekt. Manchmal, ich würde sagen, vielleicht früher bei uns in der Gemeinde, wir hatten ja 2003 einen großen Umbruch, haben vielleicht einige von euch auch mitbekommen. Ich würde sagen, früher war es teilweise so, sobald man in einer gewissen Leitungsposition war, also ein Amt inne hatte, ob jetzt als Bibelkreisleiter oder Diakon oder Ältester, es war eine Versuchung da, sich auf diesem Amt auszuruhen und zu sagen, jetzt bin ich ein geistlicher Mann, jetzt darf ich dir sagen, was richtig und was falsch ist. So, mal ein bisschen überspitzt gesagt. Auch nicht bei jedem und auch nicht immer, aber da war eine Versuchung da. Und Respekt bedeutet, egal wie viele Jahre du in Jesus, mit Jesus schon lebst und egal wie du in der Gemeinde dienst oder welches Amt du inne hast, dass wir immer die Sichtweise vom anderen respektieren. Auch wenn der andere gerade letzte Woche getauft ist. Er hat seine Erfahrungen in seinem Leben gemacht und er hat Dinge zu erzählen. Und dass man das immer wertschätzt, die Perspektive vom anderen, das bedeutet es, respektvoll miteinander zu sein. Und auch selbst wenn wir zu diesem ersten Punkt, Ehrlichkeit ohne Respekt, das wird nie funktionieren. Weil wenn man einfach mit dem anderen irgendwas vor den Kopf knallt, ohne seine Perspektive zu respektieren und noch zu verstehen, dann geht es immer in die Hose. Dann wird es nur mehr Konfrontation verursachen und es hilft einfach nicht. Aber beides zusammen ist sehr, sehr kräftig. Und der dritte Punkt ist Neugier. Dass wir nachfragen. Also bevor wir irgendjemanden verurteilen, hey, du bist ja jetzt schon dreimal zu spät zum Gottesdienst gekommen. Was ist denn los? Ist dir der Gottesdienst nicht wichtig? Ja? So nach dem Motto. Dass man erstmal nachfragt, Mensch, was ist denn bei dir? Einfach mit Neugier in das Leben vom anderen einsteigen, nicht mit einem richtenden Herzen. Ja? Und das Letzte, so aufmerksam zu sein, das hat mehr damit zu tun, wenn man auch so, manchmal gibt man ja Rat in Beziehungen. Ne? Also wir versuchen in Berlin, dass jeder so einen Gebetspartner hat oder zumindest einen besten Freund im Leben, mit dem man sich austauschen kann. Und da besteht auch eine Gefahr, das haben wir auch gelernt als Gemeinde, dass man, wenn man so in so einer Ratholer-Rolle ist, dass man da einfach sehr vorsichtig sein muss, auch wenn man Rat gibt, dass man da aufmerksam für ist. Das hat Macht. Also wenn du zum Beispiel, Katja, na, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das erzähle, aber Katja hat sich überlegt, soll ich heute wirklich hier vorne vorlesen, die Bibel, ne? Weil es natürlich, man macht sich da ein bisschen verletzlich und will man es überhaupt? Und ich war natürlich, ja, bitte, bitte, innerlich, ne? Aber ich habe gedacht, nee, das muss sie jetzt selber entscheiden. Ich habe ihr bewusst nicht geraten, das zu machen oder nicht zu machen, weil ich dachte, nee, das muss aus ihr kommen. Und so ist es oft in der Gemeinde, dass man diese manche Prozesse, auch wenn wir so klar denken, Mensch, das wäre doch das Richtige jetzt für ihn zu tun, Dinge müssen von innen heraus wachsen. Und das ist dieser Punkt. So, das haben wir alles auch dem Scott Green zu verdanken. Der arbeitet nämlich als Familientherapeut und der hat diese ganzen Gedanken mit nach Berlin gebracht und hat uns da einfach sehr geholfen als Gemeinde, diese Prinzipien zu verinnerlichen. So, genau, was ich noch zum Schluss sagen wollte, ist, das beste Zeichen auch, dass die drei wirklich die Richtigen sind für das Amt, zeigt mir einfach auch, wie lange sie gerungen haben, überhaupt das anzunehmen. Es ist manchmal besser, jemanden zu haben, der erstmal sagt, oh, ich weiß nicht, weil das zeigt, dass jemand eine Sache wirklich durchdenkt und nicht einfach nur, oh super, mein nächster Schritt im geistlichen Wachstum jetzt oder so. Ne? Und ich weiß es ja von jedem der dreien, dass die alle sehr tiefe Kämpfe ausgetragen haben und viele Monate mit sich gerungen haben, ob sie das wirklich machen sollen. Und das ist für mich einfach also da hätte ich in Berlin ein super gutes Gefühl für so jemanden dann einfach auch, also es wäre für mich einfach auch eine Bestätigung, dass jemand die richtige Person ist. Und ich kenne die drei. Holger, ich meine, ich habe damals mit Holger die Bibel studiert, ich habe ihn noch gekannt mit langen Haaren und als wilden Rebellen und ich habe es gesehen, wie er sich über die Jahre verändert hat und immer mehr wirklich wie Jesus geworden ist und heute wirklich ein Mann ist, der Gnade ausstrahlt. Gestern habe ich ihn wieder verletzt, da wir waren eigentlich um 8 Uhr, sollten wir eigentlich bei denen zu Hause sein und waren da verabredet, noch ein bisschen Zeit zusammen zu haben. Ich habe dann irgendwann 8:45, du Holger, es wird später, und wir waren dann irgendwann um 9:30 oder so da, ne? Aber wir sind da angekommen und ich habe mich so schlecht gefühlt, ne? Ich saß die ganze Zeit im Auto, nein Gott, warum und wieso ist das passiert? Und dann kommen wir an und strahlend und Freude und das war so eine herzliche Atmosphäre, obwohl wir uns 1,5 Stunden verspätet hatten, ja? Und das, also das schätze ich einfach so sehr an dir, Holger. Einfach diese, ja, diese Vergebungsbereitschaft, diese Gnade, die du wirklich in deinem Herzen trägst. Und ich glaube, da hast du viel von deiner Frau abbekommen, die hat dir das ein bisschen mitgegeben. Und auch an Herbert, der ist jetzt leider nicht da, aber Herbert war schon damals in Berlin immer jemand, der was bewegen wollte, der was machen wollte. Und ich meine, er war einer von denen, die gesagt haben, wir gehen hier nach Hamburg, um hier das Evangelium zu verbreiten. So wie Dieter damals, in den 50ern wahrscheinlich. Der wirklich sagt, Mensch, ich gebe hier mein ganzes Umfeld, meine sozialen Kontakte, ich gebe das alles auf, gehe in eine andere Stadt für Jesus, um hier Menschen von Jesus zu erzählen. Wow, das ist ein Riesenschritt. Und ich glaube, das ist ein Riesendienst, so jemand als Diener mit in der Gemeinde zu haben, das kann nur helfen. Und Dirk natürlich, ne, in seiner Weisheit und Reife hat er sich jetzt wahrscheinlich am längsten von allen überlegt, ob er den Schritt als Diakon annehmen soll, weil er genau wusste, was da für Arbeit auch mit darauf wartet, wenn man in der Gemeinde mehr Verantwortung annimmt. So, ich denke, ich bin da sehr dankbar, Dirk, dass du auch dich da durchgerungen hast und da sowas gemacht hast. Ich respektiere das sehr und ich glaube, ihr als Gemeinde werdet da enorm von profitieren. Und es wird euch jetzt eine Gelegenheit auch geben, noch mehr mit der Gemeinde zu identifizieren. Weil ihr seid natürlich jetzt schon viele Jahre dabei, aber wenn man noch mehr Verantwortung annimmt, dann fühlt man noch mehr, was braucht die Gemeinde wirklich? Was sind die Bedürfnisse? Wie kann man die am besten stillen? Und ich war auch so ermutigt, dass Holger mir erzählt hat, dass irgendwie die Idee ist, ich weiß nicht, wer das aufgebracht hat, aber vielleicht auch mit den Ältesten mal zusammen so einen Ausflug zu machen, um von denen zu lernen, diese ganzen Sachen, dass man einfach von den Erfahrungen auch profitiert. Das würde ich, also nehmt das bloß an, diese Möglichkeiten einfach schon zu lernen von den Geschwistern, die hier schon so viele Jahrzehnte dienen. Zum Schluss noch eine praktische Stelle, die mir in meinem Leitungsdienst in Berlin sehr, sehr geholfen hat. Und zwar im Prediger Kapitel 3. Vers 1. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Formen unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen hat seine Zeit. Was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu Herzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, alles hat seine Zeit. Was ich damit, also was es für mich bedeutet hat, die Stelle ist, wenn man sehr viel zu tun hat, wenn man Familie hat und einen Job hat und dennoch in der Gemeinde helfen will und man muss sich so, ich weiß kein Neues, so Slots schaffen. Gibt es ein deutsches Wort dafür? Also so Schichten, wo man einfach sagt, jetzt genieße ich das und jetzt genieße ich das und jetzt arbeite ich an der Sache und danach auch wirklich einen Schnitt machen und sagen, jetzt lasse ich los. Ich lasse das jetzt in Gottes Hand. Das ist manchmal schwer. Gerade, also Katja und ich, wir machen auch so einen Seelsorgekurs in Berlin, den Scott uns auch angeboten hat, wo wir uns ausbilden lassen, so als, ehrenamtliche Seelsorge, was man da eben so leisten kann, ne? Aber auch gerade so für Familien. Und da muss man wirklich loslassen. Gerade wenn man eng mit jemandem auch und so gerne möchte, dass es denen besser geht. Und dann hat man das Gespräch und es lief vielleicht so okay, aber dass man hinterher auch wieder sagt, das war jetzt die Zeit dafür, jetzt ist eine andere Zeit. Und ich glaube, das ist in der Leitungsaufgabe so entscheidend, so wirklich zu sagen, abschalten. Das ist jetzt die Zeit und das ist die Zeit. Das würde ich euch wünschen, dass ihr da dieses Abgrenzen auch wirklich schaffen könnt. Und ich glaube, da können natürlich die Frauen auch total helfen. Also für mich ist Katja immer so das beste Barometer dafür, ob ich mich gerade überwältige, weil manchmal merke ich das selber nicht als Mann, weil als Mann ist man schnell so machen, aber wenn man dann so einen Partner an der Seite hat, der dann einfach ehrlich sagt, du, das ist jetzt gerade zu viel, was du machst, du übernimmst dich gerade, das ist sehr, sehr kostbar, da muss man immer gutes Ohr für haben. Ja, das war eigentlich Was ich sagen wollte für heute, ich denke, die Fußwaschung von Jesus ist so das schönste Ereignis, wo man lernen kann, wie Gott seine Macht benutzt hat. Gott sich wirklich dem Schmutzigsten und Dreckigsten zuwendet. Und dieses Dienen einfach wirklich so eine ureigenste Eigenschaft von Jesus ist. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute hier drei Diener da heute Nachmittag dann annennen werden. Vielen Dank euch.